Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Ja, manchmal gibt es auch im Kino so ein Zusammentreffen, das fast unheimlich ist. In dieser Woche ist einer der letzten, sicherlich einer der letzten Nazi-Prozesse in Deutschland zu Ende gegangen mit einem beeindruckenden Urteil, wie ich finde. Und in dieser Woche sind auch gleich zwei Filme angelaufen, die mit der Nazi-Vergangenheit Deutschlands zu tun haben. Auf höchst unterschiedliche Weise gehen die damit um. Das sind zwei Komödien. Einmal eine völlig überdrehte deutsche Komödie, Heil. Der Regisseur Dietrich Brüggemann wird uns hier erzählen, ob man über Nazis lachen darf. Und dann gibt es eine Tragikomödie, einen sehr leiser, sehr heiterer und gleichzeitig sehr melancholischer Film, Senor Kaplan, ein Riesenerfolg in Uruguay. Der Regisseur dieses Werkes, Alvaro Brechner, wird Rede und Antwort stehen zu dieser Geschichte. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Und die wollen wir widmen einem Mann, der selbst Geschichte geschrieben hat, Filmgeschichte, indem er die Geschichte eines Dorfes erzählt hat, Golzow im Oderbruch. Ein Ort in Brandenburg, den inzwischen die ganze Welt kennt. Über viele Jahrzehnte hinweg hat er dort gedreht. Immer wieder ist er zurückgekehrt nach Golzow, hat die Geschichte der Menschen dort erzählt. Das sind die Geschichten ihrer Gesichter, die sich verändern. Das sind die Geschichten der großen Umbrüche im Osten Deutschlands, Geschichten aus der DDR, aber eben auch aus dem Vereinigten Deutschland. Und wenn man wissen will, wie die Menschen gelebt haben in der zweiten Jahrhunderthälfte im vergangenen Jahrhundert, wenn man wissen will, welche Sehnsüchte sie hatten, welche Verwerfungen sie erleben mussten, welche Schwierigkeiten sie gemeistert haben, aber auch was das ganz normale, durchschnittliche Leben war. Also wenn man dem Leben einfach zusehen will, dann kommt man an Golzow nicht vorbei, an dieser großartigen Saga, die es ja zum Glück vollständig auf DVD gibt. Wir gratulieren ganz herzlich. Morgen wird Winfried Junge, der Schöpfer der Golzow-Saga, zusammen mit seiner Frau Barbara Junge hat er diese Filme geschaffen. Morgen wird er 80 Jahre alt und er kann zurückblicken auf ein Lebenswerk, das, und das sage ich hier ganz bewusst, Ewigkeitswert hat. Herzlichen Glückwunsch, Winfried Junge, zum 80. Geburtstag. 12 Uhr mittags, das Filmmagazin auf Radio 1. Heute also Winfried Junge zu Füßen gelegt.
Unser Arbeitsverhältnis endet heute. Ihr seid hiermit entlassen.
Ich habe nicht verstanden, Miss.
Als mein Onkel noch lebte, war dies eine wohlbestellte Farm. Seit seinem Tod geht sie auf den Ruin zu. Ich kann nur annehmen...
Das geht so nicht, Miss. Ihr könnt doch
nicht einfach so rauswerfen. Ich verzichte gänzlich auf einen Verwalter. Ich habe entschieden, alles selbst...
Ihr könnt tun, was ihr wollt, aber ihr könnt
nicht. Mr. Pennywise würde dir einen Moment zuhören.
Selbst ihr braucht Männer von
euch. Mr. Pennywise, ein Feuer drohte, die Scheune zu vernichten und ihr wart nirgends aufzufinden. Ich habe keine Verwendung für einen Mann wie euch, Mr. Pennywise.
Die ist eine sehr selbstbewusste Frau, die ihr knallharte Entscheidungen trifft für ihr Unternehmen. Eine junge Unternehmerin, so könnte man sie tatsächlich nennen, die Heldin des Films Am grünen Rand der Welt. Das ist die Verfilmung eines berühmten britischen Romans aus dem Jahre 1874 von Thomas Hardy, also ein Meisterwerk der realistischen englischen Literatur, ist erneut auf die Leinwand gekommen. Damit hallo und herzlich willkommen. Hannelore Heide ist da. Hannelore, ein Film eines Mannes, der mal als Dogma-Regisseur sehr berühmt geworden ist, nämlich Thomas Winter. Werk, das Fest unvergessen, ein Meilenstein der Filmgeschichte, dieses Werk. Und jetzt hat er einen opulenten Kostümfilm gedreht mit großer Freude an der Ausstattung und aber eben auch, Hannelore, und damit sind wir noch ein bisschen bei der Geschichte, die Geschichte einer, ich habe es empfunden, umgekehrten Emanzipation. Denn diese junge Frau am Anfang, wenn wir sie ja kennenlernen, entwickelt ja ein erstaunliches Selbstbewusstsein und eine Entscheidungsfreudigkeit, die zu der Zeit wahrlich nicht typisch ist.
Ja, und das traf nicht nur die Führung ihrer großen Farm. Das war ja damals ein sehr gefährliches Unternehmen, also ein Sturm, man sieht das auch, kann also die ganze Ernte kaputt machen. Da gab es wenig Sicherheiten. Sie ist auch sehr selbstbewusst eigentlich, was die Auswahl ihrer Männer angeht. Und das ist schon zu viel gesagt. Sie sagt, ich brauche keinen Ehemann. Und sie hat dafür auch richtige Begründung. Ich bin niemandens Eigentum. Wiewohl sie sich dann im Verlauf der Geschichte nicht ganz so emanzipiert verhält. Das ist aber, finde ich, schon der psychologische Reiz dieser Sache. Weil die Liebe schlägt halt zu und es gibt hier drei verschiedene Männertypen, ist eigentlich sehr klischeehaft, wenn man sich's überlegt. Da ist der Wohlhabende, der ihr Sicherheit bieten könnte. Da ist der schmissige Offizier, der Junge, der sie in eine heillose Affäre reißt und eine missglückte Ehe. Und da ist der treue, zuverlässige, der Schäfer, der ihr da hilft auf der Farm. Das sind drei Klischeefiguren und ich hatte schon das Gefühl, dass Winterberg damit wirklich spielt, dass er Spaß daran hat, die gegeneinander auszuspielen. Der Nachteil ist dann, dass man, wenn man in so einen Film geht, natürlich auf so eine historische Romanze sich innerlich einstellt und von Anfang an dann aber weiß, auf wen es zulaufen wird am Ende und man kommt sich so ein bisschen bisschen vor, finde ich, wie in so einer Soap-Opera, wenn nicht diese, also wirklich hervorragenden Darsteller werden.
Auf die wir noch kommen, Hannelore, lass uns einen Augenblick noch bleiben bei dieser Emanzipation, weil das fand ich eigentlich dann schon interessant, dass sie so gesetzt ist am Anfang, sie übernimmt ja die Farm eben und eben diese Stärke hat und das immer mehr abgebaut wird. Also dann sage ich ja umgekehrte Geschichte als das, was man vielleicht erwartet, dass sie immer stärker wird und dass sie immer selbstbewusster wird. Sie nimmt sich sozusagen immer stärker wieder zurück durch das Verhältnis zu den Männern und das fand ich dann schon einen interessanten Vorgang.
Ja, ich glaube nicht, dass das Thomas Hardy ganz so gesehen hat. Mhm. Winterberg hat das schön herausgearbeitet. Mhm. Es fällt an einer Stelle auch wirklich mal der Satz von ihr, wenn schon ein Mann, wenn da einer sein muss, eigentlich brauche ich ja keinen, aber einer, der mich zähmen wird. Das ist natürlich tief auch im 19. Jahrhundert verwurzelt und uns fällt es hier eben auf. Uns fällt auf, dass es eigentlich nicht zu dieser Frau passt. Auf der anderen Seite soll man das Phänomen auch von den modernen Frauen unserer Zeit kennen. Insofern, ich finde schon, die Charaktere sind wirklich modern. Sie sind sehr differenziert, also auch die Männer, die werden da nicht schwarz-weiß nur gezeichnet. Das ist eben das Schöne, dass die tollen Schauspieler einfach auch den Platz bekommen, sich da auszuspielen.
Jetzt spricht endlich über die schönen, tollen Schauspieler, was du die ganze Zeit möchtest.
Ja, will ich auch.
Die mal rühmen.
Ja. Will ich auch. Michael Sheen ist der wohlhabende, etwas langweilige Typ, also der aus der Queen, der englische Premierminister. Wir haben Tom Sturridge, ein wunderschöner junger Mann. Man glaubt sofort, dass sie sich hat hinreißen lassen. Und Matthias Schönerz, ein Bild von einem Mann, der sich ja, wie wir jetzt wissen, von der Gärtnerin aus Versailles auch sehr gut in historischen Rollen macht. Also das, alle bekommen genug Platz und die Rollen sind interessant genug. Die Landschaft ist schön, ein bisschen kitschig vielleicht. Ich habe mal an einer Stelle gedacht, wenn das Hedwig Kurz Mahler geschrieben hätte, dann würden wir sagen, das ist Kitsch. Aber bei Thomas Hardy ist es natürlich
große Literatur.
Weltliteratur.
Ich finde es sehr interessant, dass du jetzt ausschließlich die Männer gerühmt hast. Es gibt eine Hauptdarstellerin in diesem Film und ich finde auch sie ganz hinreißend.
Das ist überhaupt keine Frage bei Carey Mulligan. Sie hat ja die Gabe, eine große innere Kraft, wirklich. Man kann sich mit ihr identifizieren. Man versteht sie sogar in den unmöglichsten Situationen, wenn sie sich diesem Typen da an den Hals schmeißt. Sie ist ganz zart und sie beherrscht aber die Leinwand. Das ist ein Ausnahmetalent.
Finde ich auch. Sie verbindet so ganz intensive Energie mit Lieblichkeit. Dass das funktioniert, ist ein großes Wunder. Ein Kinowunder, wie überhaupt diese ganze Verfilmung, da gebe ich dir recht, einfach Spaß macht. Man sitzt da, man genießt die Schönheit der Darstellung, aber eben auch der Landschaft und der wunderbaren Ausstattung. Am grünen Rand der Welt, ein Meisterwerk der Weltliteratur. Jetzt sehr passabel verfilmt von Thomas Winterberg. Hannelore, dir ganz herzlichen Dank. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Wieder mal bietet uns das Kino Arsenal eine Retrospektive, die es in sich hat und die das Gesamtwerk eines Mannes präsentiert, der Hollywood geprägt hat wie kaum ein anderer und zwar durch ganz besondere Genreleistungen. Also ein Mann, der eigentlich das Genre-Kino mitgeprägt hat in Hollywood. Don Siegel. Anke, herzlich willkommen erstmal. Anke Lebig ist da. Anke freut sich auch über diese Retrospektive, denn sie gibt einem die Möglichkeit, manches wiederzusehen, was man kennt und liebt, aber eben auch so Entdeckungen zu machen. Das ist ja das Schöne an so einer vollständigen Werkschau, die wir jetzt haben. Und beschreibt doch vielleicht erstmal, also den Namen hat irgendwie jeder Kinofan natürlich schon gehört, Don Siegel. Was meinst
die
du aber?
Klapperfresser, ne?
Absolut. Aber was meinst du denn so in diesem Gesamtgefüge von großen, auch Genre-Regisseuren in Hollywood? Welchen Stellenwert nimmt er da ein? Wer ist er da eigentlich?
Ja, was ich ganz interessant finde, in den 60er Jahren ist ja die französische Nouvelle Vague ausgezogen, um das Hollywood-Kino zu entdecken. Und sie haben dann ja ein paar Regisseure zu Autorenfilmern erklärt, also Howard Hawks oder John Ford zum Beispiel. Und Don Siegel aber eben nicht. Aber Don Siegel hat das von Anfang an selbst gemacht. Er hat eben gesagt, ich bin in dem ganzen Hollywood-System ein Autor. Ich nehme mir die Freiheit, meine Filme so zu machen, wie ich sie machen möchte. Und das konnte er, weil er einfach das Handwerk auch von der Pike gelernt hat. Also er hat ja interessanterweise in England seinen Schulabschluss gemacht, dann Kunst studiert in Paris, hat sich auch als Schauspieler versucht, hat alles nicht geklappt. Dann hat er bei Warner angefangen, erstmal Montage gelernt, also im Schnitt, dann Second Unit Director, Kurzfilme gemacht, zwei, für die er den Oscar bekommen hat. Und dann durfte er anfangen, seine eigenen Sachen zu machen. Und weil Warner ihn dann doch zu sehr eng eingeschnürt hat, hat er eben als unabhängiger Regisseur für ganz viele Studios immer gearbeitet, was natürlich auch eine harte Arbeit war, erstmal immer wieder an die Aufträge dranzukommen. Aber so konnte er seinen Stil und seine Handschrift die ganze Zeit auch immer durchsetzen.
Anke, ich mag das ja immer sehr, wenn Regisseure oder oder Regisseurinnen eben ein Genre sich hernehmen, das ja ganz strenge, klar definierte Konventionen hat, nicht? Da gibt es ganz klare Regeln und die dann eben ausfüllen mit ihrer Kreativität, also sich in das Muster sozusagen hineindrängen und da was draus machen. Ich glaube, es war bei ihm durchaus ähnlich, ne?
Ja, ja, das war ihm, das Genre war ihm sozusagen der Freiraum. Er hat gesagt, das sind so feste Regeln, Fixpunkte und dazwischen kann ich eigentlich machen, was ich will. Und ich habe eben den Vorteil, dass der Zuschauer aber schon immer mit den Regeln vertraut ist, mit der Situation. Also ich kann vom Allgemeinen ins Besondere kommen. Also nehmen wir doch jetzt nur sowas wie die Körperfresser. Das ist doch ein Film, der ist eigentlich sehr geradlinig erzählt, so richtig schnörkellos, was ja auch seine Handschrift war. Und dadurch kommt aber diese Paranoia in den 50er Jahren, diese Bedrohung, dass man einfach diese Angst, woher kommen diese Körperfresser, so richtig mitfühlen konnte. Und der Film funktioniert ja einfach mal auch nur als Genre, als Bedrohung aus dem Weltall. Man kann ihn aber auch politisch aufladen, was er eigentlich gar nicht immer so machen wollte. Und bemerkenswerterweise in seinen Filmen spielt die Zeit immer eine große Rolle. Also er musste unter einem großen Zeitdruck immer arbeiten und auch seine Helden müssen eben immer in ganz wenigen Stunden oder Tagen wie Dirty Harry einfach ihren Auftrag erledigen. Also der eigene Druck wird sozusagen auch der Druck auf die Helden in den Filmen.
Du hast Dirty Harry gerade erwähnt und zum Schluss müssen wir das auch nochmal erwähnen und zwar ganz klar sagen, er hat eine große Figur des Kinos erfunden. Eigentlich Clint Eastwood ist, wenn man so will, sein Produkt.
Ja, Clint Eastwood ist ja auch, verehrt ihn ja. Erbarmungslos hat er ihm und Sergio Leone, seinen beiden Erfindern, gewidmet. Und dieses Gradlinige hat ja auch Clint Eastwood übernommen. Und Clint Eastwood ist eben so ein Prototyp für Don Siegel. Also man kennt ja eben den Cop, der auch immer ein bisschen auf Abwägen ist. Aber was er damit einfach beschrieben hat, sind ja auch gesellschaftliche Zustände. Also für die einen ist ja Dirty Harry einfach nur Selbstjustiz. Für die anderen ist es einfach eine Justiz, die sich selbst parodiert, weil man eigentlich nur noch Recht üben kann, wenn man sich auf die unrechte Position betritt, was einfach Clint Eastwood macht. Und er ist ja auch eine Marionette. So sehr man denkt, ah, you made my day und so weiter, dass er alles in der Hand hat, ist er ja trotzdem, hat er ab einem gewissen Punkt eine Kontrolle verloren, weil er eigentlich nur noch mit der Waffe agieren kann. Und das ist dann ja auch wieder ein Kommentar auf das Amerika der 70er Jahre gewesen.
Und all diese wunderbaren Filme von Don Siegel kann man jetzt besichtigen bis in den August hinein im Kino Arsenal am Potsdamer Platz. Wir haben uns beide auch vorgenommen, wir gehen auch mal hin, Anke. Ne? Killers wollten wir unbedingt sehen, ja, ne? Zusammen. Freue ich mich schon sehr drauf, Anke. Dir erstmal ganz herzlichen Dank, die große Don Siegel Retro im Arsenal. Sie haben natürlich schon viel gehört von der Dokumentation, über die wir jetzt reden wollen, über Amy. Der Film lief hier in Cannes, hatte da seine Weltpremiere. Es war ein öffentliches Sterben, ein öffentliches Leben auch, der große Ruhm der Amy Winehouse. Und wir alle waren irgendwie Zeugen auch dieses Niedergangs, ein ganz besonders schrecklicher öffentlicher Vorgang, fand ich. Und natürlich erwarten wir jetzt diesen Film mit großer Spannung. Und viele Leute, viele ihrer Fans sind sehr neugierig auf dieses Werk. Auch Christina Heise war sehr neugierig. Immer ganz herzliche Grüße, liebe Kollegin aus der Musikredaktion, Christina. Dieser Film, Amy, schlicht und einfach Amy genannt von Asif Kapadia, ist eine Montagearbeit, ein ganz fleißiger, eines Mannes, der sich schon einen guten Namen gemacht hat mit dem Film über Senna. Der hieß auch schlicht und einfach Senna. Jetzt also hat er sich Amy Winehouse vorgenommen, jahrelang hat er daran gearbeitet und vielleicht kannst du erstmal so die Machart beschreiben, also seine Methode, das Leben von Amy Winehouse uns zu präsentieren, zu erzählen.
Also es ist offiziell ein Dokumentarfilm, aber wenn du genau hinschaust, ist zum Beispiel eine klassische Dokumentarmethode, nämlich ein Beteiligter, ein Involvierter spricht und du weißt, woher die Information kommt. Das ist zum Beispiel etwas, was nicht unbedingt vorkommt. Also du hast Passagen, wo Leute sprechen, wo Leute ihre Erfahrungen und ihre Erlebnisse erzählen, ohne dass du sie siehst. Und das finde ich persönlich sehr irritierend. Ja. Deswegen würde ich diesen Film fast eher als eine Collage bezeichnen, als tatsächlich einen klassischen Dokumentarfilm.
Also das wird manchmal eingeblendet, wer da spricht.
Natürlich.
Aber, man vergisst es dann auch, beziehungsweise man sieht die Leute nicht. Ich fand auch, man denkt sogar manchmal, es ist dann irgendwie ein geschriebener Text, wie ein Kommentartext von den Leuten. Also es nimmt dem Film so ein bisschen was von der Authentizität, die man vielleicht erhofft von so einem Dokumentarfilm. Was meinst du denn insgesamt, wie ist dann eben auch die Wirkung? Also wenn man diese Art von Collage so präsentiert, wie sie ist, dann zieht sie uns natürlich auch irgendwie mit hinein. Also man wird schon irgendwie auch Zeuge eines Lebens.
Also es ist ihm etwas geglückt, was so vorher noch nicht da war. Mhm. Er hat nämlich tatsächlich geschafft, ihre ganz frühen Freunde zu involvieren, sie zu befragen. Und sie haben auch Material, also so Super 8 oder Handy, gab es ja natürlich auch schon. Wir sprechen ja nicht vom letzten Jahrhundert. Also alles, was an Bildmaterial da war, an Erzählungen aus wirklich frühen Phasen, das haben die wirklich bereitwillig gegeben, nachdem sie, nachdem er ihr Vertrauen gewonnen hat. Und insbesondere ihr erster Manager, Nick Szymanski heißt der. Das ist ein ganz, ganz liebenswerter, ganz hingebungsvoller Freund gewesen für sie, der ihre Songs, ihre Art sehr bewundert hat. Er hat zum Beispiel in einem Interview gesagt, ihre Songs waren One Big Diary. Das heißt, alles, was sie geschrieben hat, war eine Verarbeitung dessen, was in ihr rumtobte. Ob das ihre Familie war, ob das ihre Liebesbeziehung war, ob ihre Verhältnisse zur Popwelt, was auch ein totales Thema, was sie immer wieder in ihren Songs verarbeitet hat. Legendär ihr Song über Spielerfrauen auf dem Debütalbum Frank, also so einen tollen Song, den hat es in der Form wirklich noch nicht gegeben gehabt. Und der hat sehr, sehr schön erzählt und das ist sehr sehenswert und auch sehr besonders für diesen Film. Das muss man ihm wirklich zugestehen.
Also sehr viele private, noch nie gesehene Aufnahmen. Wir werden Zeugen von Feiern, aber eben auch von dunklen Stunden. Alles wird in diesem Film gezeigt. Übrigens, vielleicht auch nicht uninteressant, der Regisseur hat sie ja nie getroffen. Er hat sie also nie interviewt. Er war auch nie beim Live-Konzert.
Genau,
also
er hat auch gesagt, dass er eigentlich gar kein Fan ist von ihr. Ich weiß nicht, ob das die beste Voraussetzung ist. Also ich muss ehrlich sagen, am Ende hat sich der Film dann doch sehr auf die Seite der Sichtweise geschlagen, die man eh schon kennt. Also es ist eigentlich so eine sehr boulevardeske Zusammenfassung von dem, was wir im Grunde eigentlich schon alles gewusst haben und teilweise auch gesehen haben. Das hat der filmisch natürlich durchaus raffiniert aufgearbeitet, also die letzten Phasen, zum Beispiel dieses grauenhafte Konzert in Serbien. Das ist alleine über Handyaufnahmen dokumentiert. Also da hat er sich durchaus was einfallen lassen, aber es fehlt auch sehr viel. Also ihr Bruder zum Beispiel, ihr 3 Jahre älterer Bruder Alex, der für ihre Geschmacksbildung, genau wie ihr Vater, muss man auch sagen, sehr, sehr wichtig war derjenige, der sie an den Jazz rangeführt hat, der sie eigentlich dahin gebracht hat, sich überhaupt als Jazzsängerin zu bezeichnen. Sie hat sich ja nie als Soul- oder Hip-Hop-Sängerin bezeichnet, das waren für sie alle Spielformen. Sie hat immer gesagt, I'm a Jazz Singer, so wie sie das gesagt hat.
Es wird ja im Verlauf des Films übrigens die Musik immer unwichtiger, was ich auch schade finde. Also man erfährt zwar eine ganze Menge über ihren Niedergang, ihren öffentlichen, aber man erfährt immer weniger über das, was Musik für sie bedeutet hat. Du hast sie live gehört, ich übrigens auch beim ersten Konzert in Berlin damals und ich erinnere mich auch, du hast sie mal getroffen und warst auch bei mir in der Sendung damals.
Ich habe sie zweimal getroffen.
Wir sprachen dann darüber und da hast du schon eine große Sorge so auch ausgedrückt. Da sagt man, die trinkt am Morgen schon so wahnsinnig viel. Ich erinnere mich sogar an die Formulierung von dir, du hast gesagt, ich wäre so gerne ihre Freundin und würde ihr helfen. Das denkt, glaube ich, jeder, der diesen Film irgendwie sieht. Man hat sofort so ein Hilfsbedürfnis.
Ja, und das ist auch das, was ich habe natürlich auch noch andere Sachen gelesen, die also im Zuge dieses Films veröffentlicht wurden. Das ist auch etwas, was, glaube ich, ein Teil der Motivation ihrer frühen Freunde war. Die haben einfach in den letzten Jahren den Kontakt verloren zu ihr, weil Amy durch diesen gigantischen Erfolg, aber auch durch diese Brutalität der Drogensucht und alles, was sie so umgeben hat, sie haben einfach nicht mehr ihre Nähe gehabt. Und ich glaube, dass da auch ein Stück weit ein schlechtes Gewissen mitspielt. Ich meine, wenn dein bester Freund dermaßen abdriftet und du gar nicht mehr an ihn rankommst, natürlich, die sind alle geprägt davon für ihr Leben. Mann, die haben sich alle ihr Süppchen gekocht an ihrem Feuer. Sie haben alle von ihr profitiert. Vorneweg ihr Vater, ihr schrecklicher Ehemann. Ja. Alle haben profitiert von ihr. Und das hätte nicht unbedingt sein müssen.
Dann, Christine, zum Schluss so dein abschließendes Urteil zu diesem Film, der ja, da sind wir uns, glaube ich, einig, faszinierendes Material präsentiert, uns anrührt, der aber, mir ging es jedenfalls so, ich bin jetzt gespannt, was dein Gesamturteil sein wird, dass ich manchmal dann doch das Gefühl hatte, ich bin wie so ein Voyeur und schaue einem ungefilterten Material zu und habe das Gefühl von Indiskretion.
Das Stichwort von Voyeurismus, das finde ich sehr, sehr stark. Also man hätte da wirklich ganz anders, auch psychologischer rangehen müssen. Also ich finde, man hätte da sich sehr viel mehr Mühe geben müssen, an die Psychologie, an die Moral dieser ganzen Geschichte ranzugehen. Denn das ist ja was, am Ende, weißt du, jetzt sagen sie alle, ja, die Klasse der 27-Jährigen, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, alle sind in dem Alter gestorben, was für eine herrliche Headline. Aber warum? Was ist los? Was sind da für Energien in den Leben dieser Menschen gewesen, dass sie hat über die Klippe springen lassen? Da muss es doch eine Erklärung geben. Und da bemüht sich der Film noch nicht mal drum.
Sagt Christina Heise, bei der ich mich sehr herzlich bedanke, unsere Fachkritikerin heute zu dem Film Amy von Asif Kapadia, der jetzt also im Kino zu sehen ist. Und ich bin mir ganz sicher, auch sehr viele Zuschauer finden wird natürlich. Jeder, der irgendwie begeistert ist von Amy Winehouse, und wer ist das irgendwie nicht, wird sich diesen Film ansehen. Und ich habe mir jetzt ein Lied rausgesucht, das ich ganz besonders mag. Nicht zuletzt, weil es so ganz besonders soulig ist mit diesem Bläsersatz, nämlich Amy Winehouse mit Valerie. Vielen Dank, Christina. Bei der Berlinale war vertreten mit einem sehr streng komponierten Werk, viele Szenen in Einzeleinstellungen, ein Werk, das dann auch den Silbernen Bären bekommen hat. Jetzt ist ein neuer Film da und der ist wieder total anders, aber das ist typisch für diesen Regisseur. Also er vermag es immer wieder, uns zu verblüffen und zu überraschen. Die Rede ist von Dietrich Brüggemann. Dich erstmal herzliche Grüße, schön, dass du bei uns bist. Hallo, hallo.
Hallo.
Und dich natürlich hier sehr heimisch fühlst, Potsdam-Babelsberg. Hier hast du studiert um die Ecke an der HFF in Babelsberg, ne?
Ja, haben wir auch den Film gemischt und immer so eine RBW-Kantine gesessen und gegessen, ja.
Ja, also er ist auch sehr hart im Nehmen, wie wir gerade merken, auch was das Körperliche betrifft. Und er hat seinen neuen Film jetzt gemacht, diesmal nicht zusammengeschrieben mit deiner Schwester, die allerdings in einer wichtigen Rolle in diesem Film zu sehen ist, allerdings kaum wiederzuerkennen. Der Film heißt schlicht und einfach Heil. Also so wie dieser Gruß in der unsäglichen Zeit Deutschlands, da kam noch ein Name hinterher. Heil ist aber auch gleichzeitig ein ziemlich allgemeiner Begriff und damit sind wir schon mittendrin, Dietrich, bei deinem Film. Es ist ja vielleicht auch das, wonach wir alle so suchen. Also das Heil, die Erlösung. Denn dieser Film auf ganz unterschiedlichen Ebenen handelt ja davon, dass lauter Verrückte eigentlich nach dem suchen, was sie vielleicht auch fürs Glück halten. Also Heil in dem Falle schon auch doppeldeutig.
Ja, die suchen ja alle ihr Heil. Außerdem gibt es Weidmanns Heil und Skiheil und Petri Heil und Siegheil. Und man sucht sein Heil in der Flucht, ist ja so eine stehende Redensart. Es ist ein wildes Assoziationengewitter und so ist auch dieser Film. Ausgangsidee war eine Komödie mit Neonazis, aber ganz schnell klar, Neonazis sind langweilig, also nach 10 Minuten. Die sind zwar lustig, aber ein ganzer Film trägt das nicht. Also muss ganz Deutschland dran glauben.
Genau, also das hat mich auch sehr überrascht, weil ich auch erstmal dachte, du machst einen Film über Neonazis, war ja auch so im Schwange, sprach man drüber, der Titel verwies darauf. Lass uns trotzdem erstmal bei diesen Neonazis bleiben, weil sie sind ja schon der Ausgangspunkt. Also Jakob Matschens zum Beispiel, der versucht irgendwie so eine bestimmte Formel an die Wand zu bekommen, man schon merkt, so richtig funktioniert das alles dann auch so richtig nicht. Also es sind schon erstmal, es ist so eine Nazi-Klicke, die im Zentrum steht. Vielleicht kannst du uns die mal vorstellen, weil die führen uns schon auch durch den Film.
Ja, das ist der Ausgangspunkt. Also wir mussten ja den, ich wollte Deutschland da abholen, wo sich alle einig sind, dass es nicht gut ist, nämlich bei Neonazis. Also wir haben ja unsere Geschichte, kann man so beschreiben, es gibt so Linien, die alle so auf einen Punkt zulaufen und dieser Fokuspunkt, dieses schwarze Loch ist die Nazizeit, danach läuft alles wieder auseinander und alles, was wir tun, bezieht sich irgendwie auf diese Zeit, ob wir wollen oder nicht. Und da, wo wir uns alle wirklich einig sind, also Nazis sind nicht gut, und dann fangen wir genau da an bei diesen Leuten, wo wirklich sich alle einig sind, dass die nicht gut sind. Also ganz bewusst auch als klassische Skinheads gestylt, wie Nazis ja heute gar nicht mehr unbedingt rumlaufen, aber später im Film verkleiden sie sich ja auch noch. Und da gibt es dann halt so einen Provinzpolitiker von der DNP, der von nationaler Größe träumt, aber darunter leidet, dass Konkurrenten im rechten Spektrum mehr Facebook-Likes haben als er selber. Und der auch darunter leidet, dass seine Handlanger so völlige Idioten sind. Und denen widerfährt dann etwas, was sie eine große Karriere machen lässt, nämlich ein schwarzer Erfolgsautor, der hat ein Buch geschrieben über den Alltagsrassismus in Deutschland, wird da in diesem Ort zu einer Lesung eingeladen und kriegt dann von den Skinheads eins aufs Hirn geschlagen und kann sich danach an nichts erinnern.
Und hält dann eigentlich im Prinzip auch total rechte Reden, was auch eine schöne Metapher ist. Ne? Ich denke auf den Kopf und dann fängst du an, rechtes Zeug zu labern.
Er wiederholt dann halt alles, was ihm so vorgesagt wird und plappert das nach und schon haben die dann so einen Strohmann, der alles sagt, was sie wollen. Das ist ja wirklich so ein Komödientopos, so Gedächtnisverlust und Sprachrohre. Jetzt habe ich mich gerade verplappert.
Du hast aber schon eine Schneise durch diesen Irrsinn da geschlagen, nämlich also im Prinzip diese Neonazi-Geschichte. Wir haben ja auch eine starke Liebesgeschichte, ganz anrührend. Benno Fürmann spielt also einen Nazi, der sich verliebt eben in diese Nazi-Braut, gespielt von seiner Schwester mit einer unsäglichen Frisur. Glückwunsch bitte und großen Respekt vor diesem Mut. Aber sie stellt ja Bedingungen. Sie sagt also, Liebe nur unter zwei Bedingungen, die im Prinzip ja für Nazis zu erfüllen sein sollten.
Ja, sie will, dass er Taten zeigt und erstmal Deutschland regiert und in Polen einmarschiert, ja. bevor er Chancen bei ihr hat. Es gibt auch eine andere starke Liebesgeschichte. Also Sebastian, der Autor, der dann quasi entseelt durch den Film läuft und Phrasen drischt, der hat auch eine hochschwangere Freundin, die ganze Zeit komplett überzeugt ist, dass er zu seiner Ex-Freundin zurückgegangen sein könnte. Und die getrieben von ihrer irrationalen Eifersucht durch den Film zieht und versucht, ihren Freund wiederzufinden.
Also wir merken schon, es ist wahnsinnig viel los in diesem Film. Also ich habe selten einen Film gesehen, der so viele Handlungsstränge hat, so viele Episoden, so viele verschiedene Wege geht und trotzdem, das ist ein Kompliment, Dietrich, finde ich, nicht auseinanderfällt, merkwürdigerweise. Also ich frage mich die ganze Zeit über, ich bin immer dran, irgendwie hatte ich auch Spaß daran, das zu sehen, ohne mal selber so das Gefühl zu haben, im Labyrinth mich verloren zu haben. Also was hält all diese Geschichten zusammen?
Kausalketten. Mhm. Ganz simpel beim Drehbuchschreiben, alles hat eine Konsequenz und alles hat eine Ursache. Also ganz am Anfang hat man Sachen, die keine Ursache haben, die passieren einfach so. Und ganz am Ende hat man Sachen, die keine Konsequenz mehr haben, weil dann der Film vorbei ist. Aber dazwischen muss ja alles irgendwie zusammenhängen. Also wenn die Polizisten besoffen in die Schlacht ziehen, dann deswegen, weil sie eigentlich Skinheads sind, die dann vom Bürgermeister zu Polizisten gemacht wurden, was wiederum Gründe früher in der Handlung hat. Und so hat alles mit jedem zu tun. Also Kausalketten. Man strickt eine Filmhandlung aus Kausalketten.
Trotzdem hast du nicht selber irgendwann mal so ein bisschen so ein Schwindelgefühl bekommen, schon beim Schreiben? Also gerade nach dem Kreuzweg, eben dem Berlinale-Erfolg, der so streng und übersichtlich war, dieser Film, jetzt hier alles reinzupacken und alles zu vergessen, was du auch vielleicht an der Hochschule gelernt hast, so über eine klare Linienführung der Handlung?
Die Handlung ist total in klarer Linien geführt.
Ja, klar.
Also, doch, wie gesagt, die Kausalketten sind ja nun vorhanden, es sind halt nur viele. Aber trotzdem ist das alles relativ klar. Also ich kann ja alles begründen, was im Film passiert.
Das glaube ich dir gern,
ja. Der Film ist halt, im Kreuzweg war minimalistisch und Heil ist jetzt halt maximalistisch. Ich mag beides.
Der Film explodiert geradezu und ich habe selten einen Film erlebt, wo ich also wirklich fast in jeder Minute richtig kräftig lachen musste, weil ein Gag den anderen jagt und man natürlich auch irgendwie fasziniert ist von der Unverfrorenheit, so einen Film überhaupt erstmal zu machen. Also all diesen Wahnsinn da ganz ungebremst vor uns auszubreiten. Ich dachte bloß manchmal, vielleicht hätte er doch mal eine kleine Pause machen sollen zwischen den Gags, weil die Hälfte der lustigen Sachen ist untergegangen, im Gelächter auch der Leute, mit denen ich im Kino war.
Das ist gut, dann müssen die den Film gleich nochmal gucken.
Ja, ökonomisch gedacht, ja.
Wir haben tatsächlich überlegt, sollen wir Lacher pausen lassen? Wir haben dann auch mal so ein paar Testvorführungen gemacht mit so Freunden, da wurde dann überhaupt gar nicht gelacht. Die waren dann alle in so einer total ernsten, gedrückten Stimmung, so bei so Testvorführungen im Schneideraum, da ist der Film noch nicht fertig und das Sounddesign gibt es nicht und alle sind in so einem Finde-jetzt-den-Fehler-Modus und schreiben Gedanken mit und das ist alles in einer Grabesstimmung. Ich mache nie wieder Testvorführungen von der Komödie. Jedenfalls, also haben wir uns dann dagegen entschieden, Lacher pausen zu lassen, weil der Film ja eh keine Lacher hatte offensichtlich. Und weil man ja dann, wenn es dann doch welche gibt, weiß man ja nicht genau, wo die sind. Also man ist ja dann doch immer wieder überrascht. Also haben wir gedacht, nee, dann entscheiden wir uns jetzt hier fürs Tempo und wenn mal ein Lacher untergeht, dann ist es so.
Gab es einen Augenblick denn dennoch des Zögerns auch schon beim Arbeiten, wo du dachtest, kann ich jetzt so weit gehen? Also der Schwarze, der die rechten Parolen da kloppt oder eben dieser Nazi, der in Polen einmarschiert, was sich ja als leichter erweist, als man jetzt vielleicht mal so denkt und dachte, es geht vielleicht doch ein bisschen zu weit. Deutschland ist schnell beleidigt, das weißt du, ne? Gerade bei eben Spaß, wenn es um politische Dinge geht.
Ja, Deutschland ist schnell beleidigt. Wir sind dann immer sehr böse aufeinander und das ist ja auch ein Thema des Films, dass dieser zivilisierte Umgang mit Meinungen, die nicht der eigenen entsprechen, das ist ja was wir in unserer Debattenkultur gar nicht so richtig haben. Und gerade auch, muss man leider sagen, auf Seiten, auf dem Lager, in dem ich selber eher stehe, die sogenannte Linke, die sich was einbildet auf Diskurs und Dialog und offene Gesellschaft und so, da ist man ja nun besonders diktatorisch, wenn der andere mal irgendwas sagt, was man nicht okay findet. Und dann wird geschitstormt, was das Zeug hält. Und das ist auch, also diese spezifische Form von totalitärem Denken, die wird ja auch im Film ausführlich gefeiert. Und insofern ist diese gesammelte Idiotie, die wird natürlich irgendwie Reaktionen hervorrufen, aber mein Gott, da rechne ich dann halt mit. Ich werde dann wahrscheinlich auch in Talkshows sitzen und mir irgendwas anhören müssen. Ich habe mir dann auch schon die Strategie zurechtgelegt. Ich werde allen Leuten einfach, je wütender sie sind, desto entschlossener muss ich denen recht geben.
Das ist auf jeden Fall ein Waffnen, würde ich mal denken, Dietrich. Die Talkshow im Film heißt übrigens Voll auf die 12, glaube ich.
Ne? Die heißt Auf die 12.
Ja. Auf die 12, ne? Also insofern so ähnlich wie unsere Sendung hier, 12 Uhr mittags. Ne?
Genau, also genau. Bewusst. Ich
das
auch,
war mir klar, das
ist überlegt, ob ich Knut Elstermann irgendwie fragen soll, ob er mir eine Gastrolle spielt. Ich dachte, nee, das wird dann vielleicht dann zu.
Dann hätten wir jetzt hier nicht mehr reden können, so richtig.
Genau.
Nee. Aber es kommen sehr, sehr viele tolle Kollegen von dir vor, übrigens in kleinen Rollen. Andreas Dresen habe ich gesehen, Sven Tadigen, Alfred Todighaus ist, glaube ich, drin.
Ja, die gesamte Medienbranche spielt in diesem Film mit. Ja.
Außer Radio 1.
Johnny Häusler, der Chef von Spreeblick und der Herausgeber von Dummy und alle möglichen anderen. Ja, ja.
Viele coole Typen, die ich wahrscheinlich zum Teil gar nicht erkannt habe. Machen wir hier erstmal eine kleine Pause, um auch dieses Gewitter an Informationen zu verarbeiten, das wir jetzt immer angeboten haben. Und zwar mit Musik aus dem Film ist die Absparmusik.
Adam Angst, Splitter von Granaten.
Es ist das Jahr 2015 und die Welt spendet Applaus. Doch worum es gerade geht, wissen wir selbst nicht so genau. Denn was hat
Das ist also Musik aus dem Film von Dietrich Brüggemann. Heil heißt dieses Werk, Dietrich, und du hast ja schon mal jetzt angedeutet, ich glaube, es wurde auch schon klar, es geht hier gegen jeden. Also es geht gegen Antifa, die den Schwanz einzieht und ständig nur mit sich selbst beschäftigt ist. Die Nazis sowieso, das ist ein leichtes Spiel. Es geht aber auch gegen so linksliberales Denken, das sich selbst ihm besonders toll findet und aber eigentlich auch die Aktion vermeidet, immer das Gefühl hat, Recht zu haben. Warum hast du da wirklich alles reingepackt? Also nimmt man damit nicht vielleicht sogar so im Film die Schärfe? Also wie so ein Klassenanschiss, weißt du, wenn ich alle anscheiße, hat ja jeder das Gefühl, ich bin gar nicht gemeint.
Nicht, solange ich jeden persönlich anspreche. Also wenn ich die Klasse als Ganzes, als Klasse anspreche, dann ist niemand gemeint. Aber wenn ich jeden persönlich irgendwo bei seiner Schwäche packe, dann ist ja jeder gemeint. Und wir hatten beim Witzemachen, ich hatte beim Schreiben, ist mir recht schnell klar geworden, also nur Nazis langweilig, ganz Deutschland muss dran glauben. Aber worüber, was ist denn überhaupt lustig? Und dann war die Richtschnur beim Witz zu machen ganz klar, also alles, was Leute aus freier Entscheidung tun, da darf ich mich dann auch drüber lustig machen. Dinge, die man sich nicht ausgesucht hat, die sind, finde ich, auch nie so lustig. Also wenn jemand stottert oder schwul ist oder schwarz oder dick oder dünn oder...
Oder ausrutscht oder so.
Auf oder eine Sprache nicht kann oder sich auf die Fresse legt, weil er bei seiner Banane lag. Genau. Das finde ich auch in Filmen immer nicht so toll. Und Sachen, die jemand aus freier Entscheidung tut, wir leben in einer offenen Gesellschaft und da gehört auch Witze machen dazu. Ich muss mal jetzt nicht so anfangen mit Charlie Hebdo und Mohammed und Religion ist dann so ein Grenzfall, aber das kommt ja auch im Film nicht vor. Mhm. Insofern war das dann relativ klar.
Mhm. Was auch klar ist in diesem Film, ich finde bei allem Spaß, über den wir jetzt immer so reden, es hat durchaus auch so einen strukturellen Anspruch. Also wir wollen ja nicht vergessen, diese ganzen Nazi-Typen, die da so vorkommen, sind doch eine ganze Truppe, sind ja im Prinzip Marionetten an den Fingern, an den Fäden eben von so Geheimdienstleuten. Also das ist ja nochmal ein ganz wichtiges Element. Eigentlich führen die sozusagen aus, was sich wohl meine Geheimdienstleute so dann so gedacht haben.
Nun ja, der Verfassungsschutz ist ja in diesem Land interessanterweise föderal. Also es gibt Landesämter für Verfassungsschutz, was ein bisschen eine seltsame Konstruktion ist. Was schützt denn der thüringische Verfassungsschutz? Die thüringische Verfassung oder wie? Also da gab es ja bei diesem NSU-Komplex tatsächlich Fälle, dass die dann über die Grenze fahren und dann verliert der Verfassungsschutz irgendwie das Interesse und im anderen Haus ist dann irgendwie gerade keiner an der Leitung. Und das fand ich ja ganz lustig. Und das, wie eine Behörde funktioniert, das konnte ich ja auch hier in Babelsberg immer sehen, so in der HFF, 6 Jahre verbracht, das ist halt wieder, mein Gott, da arbeiten Menschen, die gehen halt auch mittags in die Kantine und die kennen sich dann auch persönlich und halten dann erstmal so ein Schwätzchen am Telefon, bevor man zur Sache kommt. Ja. Wird halt irgendwie lustig, sobald es da um so große Themen geht und man halt bei einer Behörde ist.
Wunderbar übrigens der Auftritt von Michael Gwistek, auch so als Verfassungsschutzmann, der total fasziniert ist davon, dass es sowas gibt wie das Internet und dass man da sogar Dinge machen kann, wenn man einen Antrag gestellt hat natürlich, dann kann er dann auch reingehen und findet dann so Sachen. Das ist schon eine schöne satirische Einlage.
Das war auch, es fundiert in der Realität, also so Sachen, die man langsam manchmal liest, dass die Polizei zum Beispiel jetzt so Tablet-Computer anschafft, die kosten irgendwie pro Stück 2000 Euro, weil sie irgendwie gepanzert sind und dann kommt so ein Gurt dabei, damit der Polizist sich den Tablet-Computer im Auto ans Bein machen kann, damit er Sicherheit quasi gewährleistet ist. Naja, es ging ja auch ein iPad, denkt man sich dann so. Aber nein. Und diese Verfassungsschutzgeschichte mit Gwistek, das ist auch eine völlig unverfrorene Fiktion. Ich habe dem einfach so eine Geschichte angedichtet, dass er schon bei der Stasi war und da immer so frustriert war, dass ihm da von oben die Hände gebunden waren und jetzt kann er frei schalten und walten. Und das ist ja das Gefühl, was man hat. Also dieses, so wie wir hier überwacht werden, auch von nicht mal nur von unserem eigenen Land, das ist ja, dagegen ist ja alles, was früher war, ein Witz.
Stümperhaft gewesen auf jeden Fall.
Auch und wir machen es ja freiwillig. Wir schreiben ja alle unsere Vorlieben bei Facebook rein und bei YouTube und so.
Auf jeden Fall bei einem Spaß natürlich aller Komik und Ausgelassenheit, gerade dieses Modell, also dass sozusagen die Neonazis hier am Tropf hängen gewissermaßen des Verfassungsschutzes, das ist ja nicht so weit hergeholt und hat durchaus was mit der Realität zu tun.
Ja, man sagt ja immer, wenn die V-Leute abgezogen werden, dann bleibt von der NPD nichts übrig. Wer weiß, man hört immer wieder so davon. Es ist ja auch, sehr viel basiert ja auf Verdacht. Man kann ja sowas gar nicht recherchieren. Ich kann jetzt ja nicht zum Verfassungsschutz gehen und sagen, jetzt erzähl doch mal, wie es war. Ich könnte lange Berichte wälzen, würde wahrscheinlich dann ungefähr genau da rauskommen, wo ich rausgekommen bin.
Jetzt verrat uns noch zum Schluss, was erhoffst du dir so? Ich frage jetzt nicht so nach der Zielgruppe, weil es ist auch schwierig zu definieren, aber was erhoffst du dir vielleicht so, wenn die Leute im Kino sitzen und wirklich übrigens alles sehen? Wir haben noch gar nicht erwähnt, Special Effects ohne Ende. Es gibt Schlachten, es gibt richtig große Auseinandersetzungen, es gibt auch viel Blut, am Schluss Gewalt.
Am Ende
Liebe, Zärtlichkeit, wir haben den politischen Wahnsinn. Es ist ja eigentlich alles drin, Explosion, massenhaft.
Ein schwuler Kampfhund.
Ja. Ganz wichtig, fast vergessen, genau.
Ja, also das ist immer die Frage. Das Lachen muss im Hals stecken bleiben. Da hat sich schon Robert Gernhardt drüber lustig gemacht, dass es bei uns in Deutschland immer so ist. Das habe ich dann im Film auch nochmal gefeiert. Und man wünscht sich ja einfach, dass die Leute alle platzen vor Lachen. Genau, das würde ich mir eigentlich wünschen, dass ganz Deutschland sich totlacht und dann von diesem Land nie wieder eine Gefahr ausgeht.
Was für
weil alle tot sind.
große Visionen, was für eine große Botschaft, eben auch, aber auch was für eine große Absicht für eine deutsche Filmkomödie, wie es sie, ich glaube, in Deutschland noch nicht gegeben hat. Auch das muss man ganz klar sagen. So verrückt, so vollgestopft, auch so hemmungslos eine Komödie, die die Chance hat, dass jeder beleidigt ist, aber auch, dass jeder sich darüber prächtig amüsieren kann. Heil ist der neue Film. Wenn man das so sagt, diesen Titel, fühlt man sich ja schon so komisch. Ne? Heil, herzlichen Dank. Dietrich Brüggemann ist der Schöpfer dieses Werks.
Ja, danke. Das ist mit dem Titel in der Tat ein Problem, wenn ich das jetzt mal nachlegen darf. Also ich hätte dann wirklich ein Problem, wenn der Film international total gut läuft, um mich dann so neben Politiker zu stellen, die dann sagen, ja, heil, unser neuer deutscher Erfolg im Kino. Vielleicht habe ich damit ein Monster geweckt.
Das hast du dir selber eingebrockt, Dietrich. Vielen Dank dir. Es war eine riesen erfolgreiche Komödie. Uruguay hat den Film, über den wir jetzt reden wollen, ins Oscar-Rennen geschickt. Er hat dort eine wahnsinnige Erfolgskarriere. Also ich glaube, jeder in Uruguay, der überhaupt ins Kino gehen kann, hat diesen Film gesehen. Jetzt können auch wir ihn sehen. Ein Film, der viel auch mit uns zu tun hat, mit deutscher Geschichte, der aber auch viel zu tun hat mit diesem ganz besonderen Humor, den man in Uruguay ja hat. Und wir haben ja einige Filme aus diesem Land zum Glück schon bei uns gesehen. Ich freue mich sehr, dass der Regisseur dieses Films heute bei uns ist, der Schöpfer von Señor Kaplan, deutscher Untertitel Ein Rentner räumt auf, und das trifft es ganz genau. Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind, Alvaro Bretschner. Good to have you here. Hallo, hallo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer estar acá.
Schön, wie geht's? Ich bin auch sehr froh, hier zu sein.
Wolfgang Hamdorf wird für uns in bewährter Weise übersetzen. Und Alvaro, wir haben ja hier eben die Geschichte eines sehr alten Mannes, 76, 77 etwa, und der sich aber eigentlich benimmt wie ein Jugendlicher, der den Sinn des Lebens sucht. Das ist vielleicht erstmal überraschend, dass dieser alte Mann jetzt nochmal sagt, ich muss was Großes tun, irgendwie ist mein Leben bisher nicht so in der richtigen Bahn. Das ist doch eher ein Alter, wo man oft dann resigniert sagt, das war's dann eben, das war mein Leben, so ist es und anders wird's auch nicht mehr sein. Also warum ist es bei diesem Rentner eben, bei Señor Kaplan, so ganz anders?
Sí, como mencionabas, el protagonista de la película, él tiene...
Ja, also wie du schon gesagt hast, ist ein alter Herr, 76 Jahre, und er hat eigentlich sein ganzes Leben lang dieses grundsätzliche Problem gehabt, dass er eben als Kind gesagt bekommen hat, dass sein Leben was ganz Besonderes sein wird. Und mit 76 Jahren guckt er zurück und rechnet durch und sieht, es ist eigentlich nicht so gewesen. Und er fängt an, zurückzugucken und sich zu vergleichen. Das machen wir alle in solchen Situationen, wir vergleichen, das ist ganz schrecklich, und er vergleicht sich eben mit Goethe, Churchill und bis zum Erzvater Abraham. Es kommt eine besondere Situation dazu, dass er eben auch seinen Führerschein verliert und dadurch nochmal ganz auf sich geworfen ist und sagen, was mache ich jetzt noch in meinem Leben? Also wie kann ich hier noch wirklich eine Spuren hinterlassen auf dieser Welt?
Und es kommt ja dazu, dass dieser Mann eben eine Vergangenheit hat, die uns ganz genau erzählt wird. Er stammt aus Polen, ist ein jüdischer alter Mann, der eben offenbar auch seine ganze Familie verloren hat im Holocaust, also doch irgendwie ohne Wurzeln in Uruguay ist. Ich denke, es ist ganz wichtig für diese Figur, das mitzuerzählen und das auch zu verstehen, nicht, dass er ein Mann ist, der eigentlich keine wirkliche Vergangenheit hat, nicht keine wirklichen Erinnerungen.
Sie, es ist una de las cosas.
Ja, das ist ja halt auch ganz das Tragische an der Geschichte des 20. Jahrhunderts, also diese schrecklichen Geschichten, die ihm passiert sind. Ich wollte eben auch zeigen, wie das selbst, also diese Geschichten in Europa, in Länder, die so weit weg sind wie Uruguay, jetzt auch einwirken in die Geschichten der einzelnen Personen. Also Uruguay, die moderne uruguayische Gesellschaft, setzt sich ja aus Immigranten zusammen. Es kommen aus allen Ländern, aus Italien, aus Spanien, aus anderen Ländern Europas. Und es sind natürlich auch viele gekommen, die eben durch die Opfer des Zweiten Weltkriegs waren, in diesen Zeiten betroffen waren. Und viele sind nach Uruguay gekommen. Kommen, haben wir eben dann wirklich gesagt, es ist jetzt vergangen, das ist jetzt, liegt jetzt auch zurück, wir schauen jetzt nach vorne und gucken, dass wir irgendwie vorankommen.
Also die Opfer sind in Uruguay, auch das wird ja im Film erzählt, aber eben auch vielleicht die Täter, und damit sind wir bei dieser eigentlichen Geschichte dieses Mannes, der nun denkt, ich muss mal was ganz Großes tun, und der entdeckt dann eben so einen Mann, der sieht unheimlich deutsch aus, das ist übrigens der deutsche Schauspieler Rolf Becker, der diese Rolle spielt, und vermutet, das sei vielleicht so Nazi, so jemand wie Eichmann, ich entführe den jetzt, ich bringe den nach Israel und damit komme ich ganz groß raus, also mein Leben hat damit sozusagen nochmal einen Sinn bekommen. Nun ist das ja eigentlich eine ganz tragische Geschichte. Also wenn da ein Opfer einen Täter vielleicht entdeckt, das ist was total auch Erschütterndes. Aber Sie erzählen das ja eben doch als eine zwar leichte und sehr feinfühlig erzählte, aber eben doch als eine Komödie. In Deutschland schreckt man davor natürlich nach wie vor zurück, sowas eben auch mit komischen Mitteln zu erzählen.
Josep.
Also für mich ist das auch ein sehr, sehr sensibles Thema, aber ich habe mir auch dann überlegt, gerade durch eine gewisse Heiterkeit oder durch eine Komödie das so zu erzählen, bringt man auch was Neues herein in diese Geschichte. Ich wollte jetzt keinen historischen Film machen oder keinen ernsten Film, der die Vergangenheit aufarbeitet in dieser Form, sondern eben auch was Leichteres.
Tamaño de su enemigo va a estar el tamaño de su valor.
Und dass es eben so komisch ist, Alvaro, liegt natürlich auch daran, dass er sich noch so einen Kompagnon sucht. Also da haben wir so einen ziemlich unförmigen Mann, also der die die besten Jahre ganz offensichtlich auch mit sehr viel Alkohol verbracht hat und mit wenig Sport. Also der Typ ist so richtig aus dem Ruder gelaufen. Und das ist so ein schönes Gegensatzpaar, finde ich. Also wir haben auf der einen Seite diesen ja sehr distinguierten, ich finde immer übrigens noch gut aussehenden Rentner, nicht? Ein feiner Haar eigentlich mit seinem weißen, gut geschnittenen Bart. Und auf der anderen Seite eben dieses, ich sag's mal doch, etwas quallenartige Wesen. Das ist so ein Paar wie Laurel und Hardy irgendwie oder vielleicht Don Quixote und Sancho Panza. Also als komisches Gegensatzpaar, ganz offensichtlich von ihnen auch so konstruiert, damit man eben mit einer gewissen Leichtigkeit, auch im Spaß, den beiden dann folgt bei ihren Ermittlungen.
Ja, und es ist natürlich auch wirklich ein 76-jähriger Mann, der in einem gewissen Punkt seines Lebens ist und auf einmal, wie du eben schon sagtest, was fast Pubertäres, Rebellisches entwickelt und auch gegen seine Familie und plötzlich eine Aktion entwickelt. Und da sucht er sich natürlich den größten Gegner raus. Er sucht sich jetzt einen Nazi raus. Es könnte natürlich auch irgendwas anderes sein, aber je größer der Gegner, umso stärker ist natürlich der Wert auch aus seiner ganzen Handlung, seiner ganzen Rebellion.
Algo extraordinario. A quien no le gustaría realmente poder cazar a uno.
Ja, also wem würde das keinen Spaß machen, wirklich mal einen Nazi zu jagen? Ne?
Die beiden kommen ja dadurch auch in absolut absurde und höchst merkwürdige, auch gefahrvolle Situationen, die für uns natürlich komisch sind, weil wir es von außen beobachten. Und dass das auch so gut funktioniert, liegt nicht zuletzt, finde ich, an dem Hauptdarsteller, also Hector Noguera, denn der spielt das ja mit so einer komischen Würde. Er versucht ja immer, auch in den abstrusesten Situationen, doch Haltung zu bewahren. Es ist so ein in Lateinamerika sehr bekannter Schauspieler aus Chile, gerade viele Fernseharbeiten hat er gemacht. Das benutzen sie auch sehr bewusst, glaube ich, dieses Image, nicht, eines bekannten Schauspielers mit so einer Ernsthaftigkeit und den dann in einer Komödie zu besetzen, ist eine bewusste Entscheidung.
Also Hector ist ein sehr großer Theaterschauspieler, schon seit 50 Jahren in Chile. Néstor ist auch bekannt in Uruguay, hat Filme gemacht, also Kino gemacht, und ich fand es wunderbar, diese beiden auch zusammenzubringen, weil ich mag eben diese Filme, wo irgendwelche Buddies zusammenkommen, die eigentlich ein gemeinsames Ziel haben, aber es klappt nicht so richtig. Und dieses Zusammenspiel, auch dieser Kontraste, das finde ich ganz, ganz wunderbar. Also wir haben natürlich, er sieht nicht mehr gut, er hat viele Sachen, die er nicht machen kann. Man merkt auch, er hat kein besonders Gespür für Polizeiarbeit, detektivische Arbeit. Er sucht sich also jetzt jemanden, von dem er denkt, dass er das alles haben wird, ein ehemaliger Polizist und alles, aber man sieht dann, er hat es eben auch nicht. Also insofern sind die beiden beide unfähig und das macht das Ganze natürlich sehr, sehr interessant.
Jetzt ist der Film ja in Uruguay unheimlich erfolgreich. Ich könnte mir vorstellen, es hat damit zu tun, was Sie auch schon angedeutet haben. Es ist jetzt nicht direkt ein Film über direkt Nazi-Vergangenheit oder Bewältigung eben in dieser schlimmen Zeit, sondern eigentlich ein Film, so habe ich es empfunden, über die Suche, die bis zum Schluss geht, nach dem Sinn unseres Lebens. Warum sind wir eigentlich hier? Was hinterlassen wir auch in der eigenen Familie? Was sind so unsere Spuren? Ich denke mir, das ist so ein Thema, das hat die Menschen offenbar in Uruguay angesprochen, aber das könnte eben auch weltweit ganz gut funktionieren, nicht?
Sí, las cosas, uno siempre...
Immer wenn man so einen Film anfängt, dann ist auch so eine Unsicherheit, man überschreitet Grenzen, man macht was ein bisschen, fühlt man sich, wenn man so einen Film anfängt, natürlich wie der Protagonist am Anfang, als er über diesem Schwimmbad hängt und weiß, dass er nicht schwimmen kann, aber er ist nun mal da in dem Moment. Ja, und es ist natürlich auch wenn man so einen Film anfängt, dann hat es sehr viel auch mit den eigenen Ängsten zu tun, es ist so eine gewisse Form von Exorzismus, es sind Gefühle, die rauskommen. Ich glaube, nur wenn es ehrlich aus dem Herzen kommt, dann erreicht es auch die anderen. Ich glaube, das ist das Wichtige.
Absolut verblüffende Schlusslösung, übrigens, die wir natürlich nicht verraten werden, aber was wir verraten können, ist, dass das eine sehr feinsinnig gestrickte Komödie ist, sehr feinsinnig gebaut und ganz wunderbar gespielt von Hector Noguera in der Hauptrolle. Senor Kaplan, ein Rentner, räumt auf. Eine weitere schöne Komödie aus Uruguay bei uns jetzt im Kino zu sehen. Ein Film von Alvaro Brechner, bei dem ich mich sehr herzlich bedanke. Thank you very much. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Un placer.
Und dies war es auch schon wieder mit 12 Uhr mittags, unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Ich sage Tschüss und Ihnen noch ein super Wochenende und vor allem viel Spaß im Kino. Machen Sie es gut. Tschüss.
Kino in Spielfilmlänge gibt's immer samstags von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1.